SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Der Angriff auf Hisbollah-Kämpfer im Libanon mit sogenannten Pagern gestern ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die AfD, die heute in Karlsruhe mit einer Klage gescheitert ist. Sie wollte Vorsitzendenposten in Bundestagsausschüssen. Und die Sanierungs- und Umbauarbeiten bei der alten Baumwollspinnerei in St. Ingbert gehen voran und sind laut Stadt im Zeit- und Kostenplan. Mehr als 2750 Verletzte, mindestens 9 Tote. Das ist die vorläufige Bilanz der koordinierten Attacke im Libanon. Unter den Opfern sollen viele Hisbollah-Kämpfer sein. Gestern Nachmittag waren zeitgleich hunderte sogenannte Pager explodiert, kleine Funkempfänger, die die pro-iranischen Schiitenmiliz vorher an ihre Kämpfer verteilt hatte. Die Hisbollah macht Israel für die Tat verantwortlich und hat Vergeltung angekündigt. Aktuelle Informationen von Moritz Behrendt aus dem Studio Kairo.
Die Attacken erwischten die Hisbollah-Kämpfer hundertfach in ihren Hosentaschen. Bilder von Überwachungskameras zeigen, wie Männer in Supermärkten nach einer kleinen Explosion plötzlich zu Boden sackten. Vor den Krankenhäusern in Beirut auch heute Morgen lange Schlangen. Viele Angehörige warten auf Nachrichten von den Verletzten, zu denen auch Zivilisten gehören. Der libanesische Gesundheitsminister sprach am Abend von 200 Schwerverletzten. Darüber, wie der offensichtlich koordinierte Angriff durchgeführt wurde, melden Medien unter Berufung auf Sicherheitskreise inzwischen mögliche Einzelheiten. Die New York Times berichtet, dem israelischen Geheimdienst sei es gelungen, eine Lieferung von Pagern abzufangen und in den Geräten einige Gramm Sprengstoff zu platzieren, bevor sie an die Hisbollah ausgeliefert wurden. Auch wenn es aus Israel noch keinen offiziellen Kommentar zur Pager-Attacke gibt, sind im Libanon alle Experten sicher, verantwortlich für ein so technisch anspruchsvolles Manöver kann nur der israelische Geheimdienst sein.
So Israel, I think, is benefiting from every single occasion.
Israel nutzt jede Gelegenheit, um Treffer zu landen, um letztlich das Ziel zu erreichen, die Hisbollah so zu schwächen, dass sie keine Bedrohung mehr für Israel darstellt, sagt Eli Al-Hindi im englischsprachigen Programm des Satellitensenders Al-Arabiya. Die Hisbollah hatte die Kommunikation über die Pager eingeführt, weil die Funkempfänger aus ihrer Sicht mehr Sicherheit versprachen als Handys. Anders als Mobiltelefone senden die Pager keine Signale und können dadurch nicht geortet werden. Bei einer Rede im Februar warnte Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah die Kämpfer und Funktionäre seiner Miliz davor, Handys zu benutzen. Das Handy, das ihr in euren Händen haltet, ist ein Abhörgerät. Ihr tragt es in euren Taschen, im Haus, bei der Arbeit, im Auto. Dieses Gerät übermittelt euren Standort, überall wo ihr seid. Damit liefern wir Israel, was es braucht. Deshalb wiederhole ich meinen Appell an die Kämpfer und ihre Familien. Verzichtet auf das Handy, zerstört es, vergrabt es in der Erde oder legt es in eine Eisenkiste und schließt sie ab. Der Angriff gestern hat gezeigt, auch die vergleichsweise altmodische Technik der Pager bot keine Sicherheit. Das sei für die Hisbollah eine Demütigung, sagt Makram Rabah von der amerikanischen Universität in Beirut. Wenn Hisbollah-Unterstützer jetzt um sich schauen, dann sehen sie überall Leute, die verletzt sind, die Gliedmaßen verloren haben. Das macht ihnen klar, das hier ist der richtige Krieg und nicht nur ein Spiel. Die Hisbollah hat Israel bereits mit Vergeltung gedroht. Für morgen hat Generalsekretär Nasrallah eine Rede angekündigt. Seine Ansprachen geben allerdings selten konkrete Anhaltspunkte für Angriffspläne. Experte Eli Al-Hindi vermutet folgendes Szenario. Die militärischen Auseinandersetzungen zwischen der Hisbollah, weiteren schiitischen Milizen in der Region und Israel würden zunehmen. Der Iran als großer Unterstützer der sogenannten Achse des Widerstands werde sich aber nicht direkt an Kampfhandlungen beteiligen. So Al-Hindi. Die libanesische Regierung teilte am Morgen mit, dass sie sich auf alle möglichen Szenarien vorbereite. Im Mittelpunkt stünden dabei Notfallpläne für die Krankenhäuser und die Sicherstellung der Lebensmittelversorgung für die Bevölkerung.
Der Tag nach den koordinierten Explosionen von hunderten sogenannten Pagern von Hisbollah-Kämpfern im Libanon. Moritz Behrendt war das mit Informationen. Jetzt richten sich alle Augen auf Israel. Das Land, das von der Hisbollah seit Monaten praktisch täglich mit Raketen beschossen wird, das aber seinerseits auch viele Angriffe gegen die Miliz im Libanon ausführt. Möglicherweise auch den gestrigen. Jan-Christoph Kitzler berichtet aus Tel Aviv.
Israel wird von der Hisbollah dafür verantwortlich gemacht. Die Regierung in Jerusalem schweigt aber dazu. Und so gibt es viele Spekulationen darüber, warum diese gezielte und koordinierte Aktion gerade jetzt kam. Im Fernsehsender Channel 13 sagte der Investigativjournalist Raviv Drucker:
Man muss sich bei dieser Operation fragen, ob sie zu diesem Zeitpunkt wirklich notwendig war oder ob es nicht jemanden gegeben hat, der die Operation initiierte, um einen politischen Schritt aufzuhalten. Die Art und Weise, in der sich in unserem Land in Israel Militär und Politik vermischen, lässt einem das Blut gefrieren. In den letzten Tagen hatte es Spekulationen über die Ablösung von Verteidigungsminister Yoav Gallant gegeben. Doch ob diese politische Frage einen solchen Einsatz ausgelöst hat, darf bezweifelt werden. Und dennoch ist der Angriff ein Spiel mit dem Feuer in einer Situation der extremen Anspannung zwischen Israel und der Hisbollah. Die neueste Theorie, die mehrere Medien unter Berufung auf Insider verbreiten: Die Manipulation der Geräte war von langer Hand geplant. Die Explosion sollte eigentlich zum Auftakt einer israelischen Offensive gegen die Hisbollah eingesetzt werden. Doch weil die Aktion offenbar kurz davor stand, aufgedeckt zu werden, wurden die Pager vorzeitig zur Explosion gebracht. Nach dem Motto »Use it or lose it« wäre die ganze Aktion ansonsten in Gefahr gewesen. Dabei wird in Israel immer noch diskutiert, ob das Land nach fast einem Jahr Krieg im Gazastreifen überhaupt bereit ist für eine große Eskalation mit der Hisbollah im Norden. Uzi Rabi, der Chef des Moshe Dayan Centers an der Tel Aviv University, sagte dem Radiosender 103 FM: Die Feinde zwingen Israel ein Kriegsfeld auf, das es in dieser Form bisher nicht kannte, mit mehreren Fronten, das auf einen Zermürbungskrieg ausgerichtet ist. All das widerspricht der israelischen DNA, ausgehend von seiner militärischen Geschichte. Normalerweise geht Israel stark und schnell in nur wenigen Tagen vor. Jetzt aber befindet sich Israel in einem bisher unbekannten Feld. Das Land muss neue Prioritäten setzen, Prioritäten überdenken, denn man kann nicht alles gleichzeitig tun. Was jetzt notwendig ist, ist, die Hisbollah zu schlagen, und zwar nicht nur im Süden des Libanon. Wir müssen einen so starken militärischen Druck ausüben, dass er letztendlich der Hisbollah und den Mächten der Welt einen Schock versetzen wird. Am Wochenende hatte Israels Sicherheitskabinett die Kriegsziele angepasst. Auch die Rückkehr zehntausender evakuierter Bewohner von Ortschaften an der Grenze zum Libanon gehört nun dazu. Schon vor Monaten hatte die militärische Führung Einsatzpläne für eine Operation gegen die Hisbollah im Libanon beschlossen. Doch die politische Entscheidung steht noch aus. Die Evakuierten im Norden haben angesichts von rund 8000 Raketen und Drohnen, die seit Beginn des Gazakriegs aus dem Libanon auf Israel abgefeuert wurden, schon längst die Geduld verloren. Beispielsweise David Azulay, der Bürgermeister von Metula, direkt an der Grenze: Wir befinden uns bereits seit 11 Monaten im Krieg. Ob wir nun in die Kriegsziele mit aufgenommen sind oder nicht, spielt für uns keine Rolle. Letztendlich muss die Regierung Israels, der Staat Israel, all seinen Bürgern Sicherheit gewährleisten, vor allem im Norden und im Süden. Diese Sicherheit wird es für uns nicht geben. Aus unserer Sicht ändert der Kabinettsbeschluss gar nichts. Auch auf libanesischer Seite hat es seit Beginn des Gazakriegs hunderte Tote gegeben. Wegen der zahlreichen israelischen Luftangriffe sind dort zehntausende Menschen aus Ortschaften nahe der Grenze geflohen. Morgen wird mit Spannung eine Rede von Hassan Nasrallah, dem Generalsekretär der Hisbollah, erwartet. Zuletzt hatte er sich zwar in markigen Worten geäußert, doch bisher schien die Hisbollah einen großen Angriff auf Israel vermeiden zu wollen. Ob das nach der Explosion tausender Pager so bleibt, ist offen. Israels Armee ist in Alarmbereitschaft.
Jan-Christoph Kitzler hat aus Israel berichtet. Hat die in weiten Teilen rechtsextreme AfD das Recht darauf, in Bundestagsausschüssen den Posten des Vorsitzenden zu besetzen? Darauf hat die Partei vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Heute haben die Karlsruher Richter einstimmig entschieden, nein. Klaus Hempel berichtet.
Zwei Klagen hatte die Bundestagsfraktion der AfD beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Mit der einen Klage wollte sie durchsetzen, dass auch sie Vorsitzende in den Fachausschüssen des Bundestages stellen darf. Normalerweise ist es üblich, dass jeder Fraktion dieses Recht zusteht. Doch die AfD-Fraktion kam bisher nicht zum Zug. Mit einer Ausnahme. Ihr Rechtspolitiker Stefan Brandner war 2 Jahre lang Vorsitzender des Rechtsausschusses. Nach mehreren umstrittenen Äußerungen wurde er von der Mehrheit der Ausschussmitglieder aber wieder abgewählt. Auch dagegen hatte die AfD-Fraktion geklagt. Beide Klagen wurden nun zurückgewiesen. In seinem Urteil stellt das Gericht fest, grundsätzlich kann jede Bundestagsfraktion verlangen, dass sie genauso behandelt wird wie die anderen auch. Deshalb könne eine Fraktion verlangen, dass sie in allen Ausschüssen mit ihren Mitgliedern vertreten ist, und zwar gemessen an ihrer Stärke im Bundestag. Hier gelte der Grundsatz der Gleichbehandlung. Dieser strenge Grundsatz gelte aber nicht für Funktionen, bei denen es vor allem ums Organisieren geht, etwa die Vorbereitung einer Sitzung, um die sich ein Ausschussvorsitzender kümmern muss. Es sei verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn die Vorsitzenden von den Ausschussmitgliedern mehrheitlich gewählt werden, so Doris König, Vizepräsidentin des Gerichts und Vorsitzende des Zweiten Senats.
Bei einer solchen Wahl kann es sich nur um eine freie Wahl handeln. Denn der mit einer Wahl einhergehende legitimatorische Mehrwert könnte nicht erreicht werden, wenn eine Pflicht zur Wahl einer bestimmten Person vorläge. Die Mitwirkung einer Fraktion bei der Besetzung der Ausschussvorsitze ist folglich darauf beschränkt, dass sie einen Kandidaten für die Wahl vorschlagen kann und dass die freie Wahl ordnungsgemäß durchgeführt wird.
Die AfD-Fraktion habe jedenfalls nicht das Recht, Vorsitzende aus ihren Reihen einfach zu bestimmen. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts ist es also rechtlich zulässig, wenn eine Fraktion bei der Besetzung dieser durchaus wichtigen Posten leer ausgeht, solange sie nicht willkürlich benachteiligt wird. Auch die Abwahl des AfD-Abgeordneten Stefan Brandner als Vorsitzender des Rechtsausschusses im Jahr 2019 sei zulässig gewesen, so das Gericht. Nach dem Urteil gilt der Grundsatz, wenn ein Vorsitzender gewählt werden darf, dann darf er auch wieder abgewählt werden. Etwa wenn er Vertrauen verspielt hat. Anlass für die Abwahl waren mehrere Äußerungen des AfD-Politikers, die für Furore gesorgt hatten. So hatte Brandner das Bundesverdienstkreuz für den AfD-kritischen Sänger Udo Lindenberg als, Zitat, Judaslohn bezeichnet, ein Begriff, der als judenfeindliche Beschimpfung eine lange Tradition hat. Auch deshalb sei seine Abwahl gerechtfertigt gewesen, so die Senatsvorsitzende Doris König.
Die Mehrheit der Ausschussmitglieder hatte erkennbar das Vertrauen in den Ausschussvorsitzenden und seine Fähigkeit zur amtsangemessenen Amtsführung verloren. Eine gedeihliche und effektive Zusammenarbeit im Ausschuss war damit aus ihrer Sicht nicht mehr möglich.
Stefan Brandner, der heute in Karlsruhe anwesend war, meinte, er sei nicht sonderlich überrascht vom Urteil. Mit der Entscheidung würden die Rechte der Opposition im Bundestag deutlich geschwächt.
Der Ausschussvorsitz unterliegt jetzt immer der Gnade der Mehrheit, der Gnade der Regierungsmehrheit. Und das stärkt die Parlamentsrechte, weiß Gott nicht.
Das war ein Beitrag von Klaus Hempel über die AfD-Klage zu Bundestagsausschüssen. In den letzten Tagen haben mindestens 20 Menschen bei den Überschwemmungen in Ost- und Mitteleuropa ihr Leben gelassen. Viele weitere werden allerdings noch vermisst. Und unzählige Menschen haben ihr Hab und Gut verloren. Auch weil, wenn der Dauerregen erstmal abgeklungen ist, ist vielerorts die Lage immer noch angespannt, weil noch Erdrutsche oder Dammbrüche drohen. Und in einigen Regionen kommt das viele Wasser jetzt auch erst an, etwa elbaufwärts in Sachsen. Andernorts wird schon aufgeräumt, zum Beispiel in Niederösterreich. Dort hat Oliver Schosch mit Betroffenen gesprochen.
Atzenbruck, eine 2500 Einwohnergemeinde in Niederösterreich, 60 Kilometer nordwestlich von Wien. Hier hat die Perschling, ein Nebenfluss der Donau, eine ganze Siedlung überflutet. An der Wiener Straße stand das Wasser am Sonntag 1,5 Meter hoch. Jetzt kann man hier wieder durchfahren. Die Feuerwehr pumpt die Keller leer. Die Arbeiten sollen noch 1 bis 2 Wochen andauern.
Das ist ja nicht alles dicht.
Gottfried Hennes trägt Plastiksäcke voller Habseligkeiten aus dem Haus seiner 76-jährigen Schwiegermutter. Alles, was sie nicht in den ersten Stock retten konnten, ist durchweicht.
Alles hing. Dias, Bilder, alles. Elektrogeräte, Fernseher habe ich noch aufgebracht. Der ganze Wohnbereich ist kaputt. Nass, aufgequollen, alles. Alle Möbel müssen raus und der Boden muss auch noch entfernt werden. Holzboden.
Rückblick auf den Sonntag. Das Unglück kommt in 2 Etappen. Zunächst drückt es Grundwasser nach oben. Im Keller steht das Wasser, aber nur ein bisschen. Die Feuerwehr pumpt es ab. Gottfried Hennes denkt, dass damit die Hochwasserkatastrophe überstanden ist.
Wir waren ja schon optimistisch. Wir waren optimistisch, dass es vorbei ist schon.
Was er nicht ahnt, 10 Kilometer entfernt von der Siedlung bricht der Damm. Die Perschling läuft über. Und dann geht alles plötzlich ganz schnell. Das Wasser strömt in die Siedlung.
Ganz langsam und dann auf einmal riesig, wie eine Flutwelle. Tsunami.
Die Feuerwehr packt schnell ihre Gerätschaften ein und Gottfried Hennes geht ins Haus zu seiner Schwiegermutter. Er trägt den Fernseher hoch in den ersten Stock und versucht noch weitere Sachen zu retten, doch dann steht das Wasser im Erdgeschoss bis zu den Hüften.
Herunten haben wir aufgemüssen, weil 1,20 Meter war drin ins Wasser.
Gottfried Hennes geht hoch zu seiner Schwiegermutter in den ersten Stock. Sie sind vom Wasser eingeschlossen.
Also wir sind am Nachmittag hat das angefangen und eine Nacht waren wir oben und haben zugeschaut. Ohne Strom, Wasser haben wir gehabt. Aber ohne Strom, die ganze Nacht mit Kerzenlicht und Taschenlampe.
Zum Glück funktioniert auch noch die Toilette. Gegen 7 Uhr am Abend werden dann die Nachbarn mit Schlauchbooten gerettet.
Meine Schwiegermutter hat sich nicht getraut und sie hat Nein gesagt. Ich wäre mitgefahren, aber ich habe es natürlich beschützt, sage ich.
Haben Sie auch Angst gehabt oder wussten Sie, dass das Wasser nicht mehr steigen wird?
Nein, das haben wir gewusst, es steigt nicht mehr. Es ist dann schon gefallen.
In den Häusern zu bleiben, war an anderen Orten in Niederösterreich lebensgefährlich. Drei ältere Personen zwischen 60 und 80 Jahren kamen in den Wassermassen in ihren Häusern ums Leben. Gottfried Hennes und seiner Schwiegermutter ist nichts passiert. Nach einer Nacht am Montagmorgen ist das Wasser so weit zurückgegangen, dass sie wieder zu Fuß hinausgehen konnten. Doch das Haus ist jetzt stark beschädigt.
Katastrophenfonds wird hoffentlich zahlen, Versicherung laut Polizei nichts, aber werden wir sehen, vielleicht gibt es kulanterweise von der Versicherung auch was. Aber ansonsten ist der Katastrophenfonds unsere Hoffnung. Ja, vielleicht lassen wir es in dem Zustand. Es wird eh nur die Schwiegermutter gewohnt und es ist eventuell so, dass sie in eine Wohnung zieht.
Die österreichische Regierung hat 70 Millionen Euro Soforthilfe angekündigt. Im Katastrophenfonds stehen 300 Millionen Euro bereit. Insgesamt wurden in Österreich rund 2000 Häuser und Gebäude evakuiert.
Es ist 1:15. Jetzt weitere Meldungen in Kürze von Dorothee Riemer.
Die Vereinten Nationen warnen in einem neuen Fachbericht eindringlich vor den Folgen des Klimawandels. Meteorologen kommen darin zum Schluss, dass Extremwetter und andere Klimawandeleffekte das Wohlergehen der Menschen und des gesamten Planeten bedrohen. Der UN-Bericht rechnet vor, dass die derzeitige Klimapolitik mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führe, dass die Temperatur in diesem Jahrhundert weltweit um 3 Grad steigen werde. Im Pariser Klimaabkommen hatten sich die Staaten auf ein Niveau von 1,5 Grad verständigt. Gleichzeitig heißt es, künstliche Intelligenz könnte dabei helfen, Wettervorhersagen genauer zu machen und Frühwarnsysteme zu verbessern, etwa bei Überschwemmungen. Nach jahrelangen Problemen hat die US-amerikanische Traditionsfirma Tupperware Insolvenz angemeldet. Dadurch wird der Frischhaltedosen-Spezialist vor Forderungen seiner Gläubiger geschützt. Das Unternehmen will weiter produzieren und strebt zum Schutz der Marke einen Verkauf an. Jahrzehntelang wurden Tupperware-Produkte nur im eigenen Shop und auf privaten Tupper-Partys verkauft. Erst seit etwa 2 Jahren gibt es sie auch in Supermärkten. Homburg, Neunkirchen und Saarbrücken wollen sich weiter gegen die Erweiterung des Outlet-Centers Zweibrücken wehren. Nach Angaben des SWR sind weitere juristische Schritte nicht ausgeschlossen. Homburgs Oberbürgermeister Forster sieht in der Erweiterung einen großen Schaden für die umliegenden Städte. Ähnlich argumentiert auch Neunkirchens Oberbürgermeister Aumann. Laut eines Gutachtens hat Neunkirchen wegen des Outlets in den vergangenen Jahren bis zu 45 Millionen Euro Umsatz verloren. Das Outlet hatte angekündigt, seine Verkaufsfläche von 21.000 auf knapp 30.000 Quadratmeter zu vergrößern. Ein Widerspruch gegen die geplante Erweiterung wurde von der Genehmigungsdirektion abgelehnt. Lehrer im Saarland können sich ab sofort mit ihren Klassen beim SR für den ARD-Medientag anmelden. Der Saarländische Rundfunk bietet insgesamt 4 Workshops zu den Themen Medien und Medienkompetenz an. Sie finden am 13. November digital, im Funkhaus Hallberg in Saarbrücken und in den jeweiligen Schulen statt. In den Workshops lernen die Schüler, wie sie Qualitätsjournalismus von sogenannten alternativen Fakten oder Fake News unterscheiden können. Am Jugendmedientag beteiligen sich alle Sender der ARD.
Am Sonntag ist die letzte aus einer ganzen Reihe von wichtigen Wahlen dieses Jahr in Deutschland. Nach Europa- und Kommunalwahlen, nach Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen ist dann Brandenburg dran mit der Landtagswahl. Dort liegt laut Umfragen die AfD vorne, die SPD knapp dahinter, mit etwas Abstand gefolgt von CDU und Bündnis Sarah Wagenknecht. Gestern Abend hat der RBB die letzte Diskussionssendung vor der Wahl ausgestrahlt, den RBB-Kandidatencheck mit den Spitzenkandidaten von AfD, BSW, CDU, SPD, Grünen, Linken und Freien Wählern. Nico Hecht hat sich das angeschaut.
Richtig Pfeffer bekam die Kandidatencheckrunde immer dann, wenn die Politiker untereinander diskutierten, hitzig sogar beim aktuell meist debattierten Thema Asyl und Zuwanderung. Dass CDU-Spitzenkandidat Jan Redmann für mehr Sicherheit, Kontrollen und Zurückweisungen an Grenzen fordert und AfD-Kandidat Hans-Christoph Bernd vor allem Gewalttäter ins Land kommen sieht, gehe so linken Spitzenkandidat Sebastian Walter an seiner Realität vorbei.
Ich sage Ihnen, Herr Bernd, wenn die Menschen, die hier zugewandert sind, nur einen einzigen Tag mal streiken würden, dann würde nichts funktionieren. Dann würde der Müll in ihrem Büro liegen bleiben, dann würde niemand mehr in den Krankenhäusern oder deutlich weniger Menschen behandelt werden können.
Für Brandenburg sei es wichtig, dass Zuwanderer künftig noch viel schneller eine Arbeit aufnehmen können. Da war sich Walter mit einigen einig. Mit SPD-Kandidat Dietmar Woidke, Grünen-Kandidat Benjamin Raschke, Jan Redmann von der CDU und Peter Wieder von BVB Freie Wähler, der aktuellen Landesregierung aber auch attestierte, dass Ämter im Land dabei schikanös und im Bundesvergleich langsam agieren würden, bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen etwa. AfD-Kandidat Hans-Christoph Bernd erkennt in der Zuwanderung eher den Grund, dass die Fachkräfte das Land verließen.
Die Situation in den Parks, in dem öffentlichen Raum, in den Zügen treibt Fachkräfte aus dem Land. Wir haben stündliche Messerattacken, Gruppenvergewaltigungen. Das treibt doch normale jetzt Menschen aus dem Land.
Ähnlich deutlich wurden die Unterschiede rund um die Themen Klimawandel und Energiewende. AfD-Kandidat Bernd will hier zurück zur Kernenergie mit vielen kleinen Kraftwerken auch in Brandenburg. Alle anderen setzen auf die Erneuerbaren, aber mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. So sollen Orte mit Windrädern etwa künftig viel mehr auch davon profitieren, forderte Grünen-Kandidat Benjamin Raschke und auch Robert Krumbach vom BSW. Allerdings, so Krumbach, müsse sich beim größten Transformationsprojekt, dem Umbau der Kohleregion Lausitz, viel mehr bewegen als bisher. Vor allem beim Umsetzen von Forschungsideen in der Wirtschaft. Hörbar verärgert über diese Kritik konterte Jan Redmann von der CDU, dass in der Lausitz offenbar mehr passiere, als der BSW-Kandidat wisse, und nennt als Beispiel Strom-Großspeicherproduktionen.
Das ist etwas, wo sich die Welt nachsehnt in Containergröße. Wir brauchen das händeringend überall und wir könnten da wirklich Vorreiter werden in Brandenburg. Und da kommen Sie so lapidar daher. Wie kommen Sie eigentlich darauf, diesen engagierten Menschen in der Lausitz so vor den Kopf zu stoßen? Informieren Sie sich doch mal wenigstens vorher.
Da war er wieder, der Pfeffer in der Diskussion der Kandidaten untereinander. Eine interessante, scharfe Attacke auf den BSW-Kandidaten Krumbach, ausgerechnet von der CDU, dem erklärten Lieblingspartner des BSW, für eine mögliche Regierungskoalition.
Am Sonntag um 18 Uhr wissen wir mehr. Dann kommen die ersten Prognosen aus Brandenburg, auch hier in den Nachrichten auf SR2 Kulturradio. Es ist eine fast schon unendliche Geschichte. Die Bemühung, die alte Baumwollspinnerei in St. Ingbert zu sanieren und neu zu nutzen. Seit vielen Jahren steht das Gebäude leer. Zwischenzeitlich sollte es mal Jugendzentrum und Ähnliches werden. Das ist spektakulär gescheitert. Seit August wird jetzt am Gebäude gearbeitet. Nun sollen nämlich unter anderem große Teile der Stadtverwaltung einziehen. Gestern wurde der Stadtrat über die Fortschritte am Bau informiert. Und laut Stadt liegt das Projekt im Zeitplan und auch im Kostenplan. Unser Reporter Aaron Klein war bei der Sitzung dabei. Ich habe ihn vor der Sendung gebeten, uns die lange Baumwollspinnerei-Geschichte noch mal kurz zusammenzufassen.
Also angefangen hat das Ganze vor fast 20 Jahren. 2007 nämlich hat der Stadtrat in St. Ingbert beschlossen, das Albert-Weisgerber-Museum in die Baumwollspinnerei zu verlagern. Dafür wurde ein Teil des Gebäudes gekauft von einer Privatperson. Und auch da gab es schon ganz viel hin und her mit dem Eigentümer. Und 2013 dann wurde dann zum ersten Mal mit dem Bau begonnen. Ein Jahr später gab es aber schon den ersten Baustopp. Der zweite folgte 4 Jahre später, auch wieder wegen Streitereien mit dem Eigentümer. Dann stand die Baustelle erstmal knapp 5 Jahre lang still. Mittlerweile sind wir dann im Jahr 2022. Da hatte die Stadt plötzlich ein großes Problem, und zwar die Fördermittel, die schon für die Baumwollspinnerei bewilligt waren. Damit die nicht zurückgezahlt werden mussten, musste weitergemacht werden. Also gab es ein neues Konzept, Albert-Weisgerber-Museum und große Teile der Stadtverwaltung sollten in die Spinnerei umziehen. Das Projekt heißt seitdem Baumwollspinnerei mit Vernunft. Mittlerweile ist das Gebäude entkernt. Im Januar sollen die Bauarbeiten dann richtig losgehen. Und der Projektleiter im Rathaus, Martin Ruck, der sagt, so ziemlich zum ersten Mal liege man im Zeitplan und auch im Kostenplan, und mit dem Projekt, wie es jetzt anläuft, schlage man auch in St. Ingbert mehrere Fliegen mit einer Klappe.
Inwiefern?
Ja, zum einen, wenn das Projekt jetzt nochmal scheitert, wenn in der Baumwollspinnerei nichts gebaut wird und das Ding weiter brach liegt, müsste die Stadt allein an Fördermitteln Stand jetzt über 10 Millionen Euro zurückzahlen. Zum anderen, dadurch, dass große Teile der Stadtverwaltung dahin auch umziehen sollen, spart man sich eine Sanierung des aktuellen Rathauses. Das ist über 50 Jahre alt, wurde nie kernsaniert. Da sind große Teile der Haustechnik, der Brandschutzanlagen, der Fenster noch komplett original aus dem Jahr 72. Und bei den 6 Außenstellen vom Rathaus sieht es auch nicht viel besser aus. Außerdem, die Außenfläche der Baumwollspinnerei, die wird auch jetzt grundlegend neu gestaltet mit dem neuen Konzept. Multifunktional soll die sein, mit Möglichkeiten für Konzerte, Schulfeste, Weihnachtsmärkte und so weiter.
Es ist also offenbar so, dass in St. Ingbert sowas wie Ruhe und Ordnung in dieses Projekt Baumwollspinnerei zu kommen scheint. Aber man fragt sich ja schon, ne, woran hing das all die Jahre, woran lag's?
Ja, ein ganz großes Problem der Anfangszeit war wohl, es gab 2 Eigentümer. Zum einen die Stadt, zum anderen der private Eigentümer, der auch noch lange große Anteile hatte. Da wurde und wird der Schwarze Peter immer hin und her geschoben. Jetzt gehört das ganze Gelände komplett der Stadt und Stadtpressesprecher Florian Jung, der fasst den Stand jetzt auch gut zusammen.
Also es ist wie im privaten Leben, ne? Wenn nur einer eine Entscheidung treffen muss, ist das deutlich einfacher, wie 2 Entscheidungen unter einen Hut zu bringen.
Gewollt war das Projekt im Stadtrat übrigens von Anfang an. Die meisten Beschlüsse wurden mit großer Mehrheit seit 2007 angenommen.
Und gibt es jetzt noch Gegner des Projekts?
Ja, es gibt noch Gegner des Projekts. Sind zwar die Freien Wähler im Stadtrat unter Vorsitz von Ex-Oberbürgermeister Hans Wagner und die AfD schießen weiter dagegen. Die Fördermittel, die würden nicht richtig verwendet und das jetzige Rathaus am Markt sollte erhalten bleiben, weil es eben so zentral liegt und sollte im laufenden Betrieb saniert werden. Aber nochmal Stadtpressesprecher Florian Jung.
Würde man das Gebäude hier sanieren, kämen auch mehr Kosten dazu. Das bedeutet, die Verwaltung müsste umziehen in ein Gebäude, vermutlich nach Saarbrücken, weil dort hätte man nur diese Größe. In St. Ingbert gibt es kein adäquates Gebäude, wo die Verwaltung mit über 300 Mitarbeitern einziehen könnte. Also Auszug, Einzug, Miete, mindestens 3 Jahre und dann wieder Umzug. Das sind auch Kosten in mehrere Millionenhöhe, die man hier jetzt auch nicht unberücksichtigt lassen darf.
Also nach knapp 20 Jahren Diskussion jetzt bald Baubeginn. Die Gelder sind da oder auf dem Weg. Und das Problem des maroden aktuellen Rathauses wird auch noch gelöst, wenn der Zeitplan jetzt eingehalten werden kann.
SR-Reporter Aaron Klein über die Fortschritte bei Sanierung und Umbau der alten Baumwollspinnerei in St. Ingbert. Zum Wetter. Es ist heute überwiegend sonnig. Am Nachmittag können ein paar ganz harmlose Wolken durchziehen, aber es bleibt trocken. Und die Höchsttemperaturen erreichen heute 21 Grad im Hochwald und in Perlnennig 25 Grad. Morgen ein Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt weiterhin trocken. Dazu ein starkböiger Nordostwind bei 24 Grad maximal morgen. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Ich bin Katrin Aue. Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Zu den mutmaßlich vom israelischen Geheimdienst koordinierten Explosionen tragbarer Funkempfänger im Libanon mit tausenden Verletzten und mehreren Toten schreibt das Wall Street Journal aus den USA. Die Regierung von US-Präsident Biden hat Israel vor einer Eskalation im Libanon gewarnt und die Risiken sind beträchtlich. Aber Israel kann es sich nicht leisten, dass eine vom Iran finanzierte Terrormiliz in direkter Nachbarschaft sein Territorium ungestraft bombardiert. Der Angriff mit den Pagern war gezielt. Sie explodierten in den Händen und Taschen von Hisbollah-Kämpfern. Im besten Fall wird die Pager-Operation die Hisbollah-Führung davon überzeugen, dass ihr Leben in erheblicher Gefahr ist, falls ein größerer Krieg ausbricht. Sie kann nicht sagen, sie hätte die Botschaft nicht erhalten. Auch die italienische Zeitung La Stampa beschäftigt sich mit den Pager-Explosionen. Durch die Angriffe auf die Knotenpunkte des Operationsnetzes der Hisbollah erzielt Israel 2 unmittelbare Ergebnisse. Die Kommunikationsmöglichkeiten und die Logistik der Hisbollah werden geschwächt. Außerdem wirken die Anschläge psychologisch abschreckend auf alle Verzweigungen und Ableger der Bewegung. Darüber hinaus wurde die Hisbollah im eigenen Land angegriffen, innerhalb des Libanon, ohne eine Luft- oder Bodenoffensive gegen das Land und seine Bevölkerung. Die Raffinesse des Angriffs ist verblüffend. De Volkskrant aus den Niederlanden blickt kritisch auf die Absichten des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu. Israel hat ein neues Kriegsziel, dafür zu sorgen, dass geflüchtete Bürger sicher in ihre Wohnorte im Norden des Landes zurückkehren können. Mit Netanjahus Vorhaben wird Israel wahrscheinlich länger im Kriegszustand bleiben. Kritiker sagen, genau das sei eine der Überlegungen des israelischen Ministerpräsidenten. Denn wenn es keinen Krieg mehr gibt, droht seinem Kabinett das aus. Und dann werden die Gerichtsverfahren, in die er verwickelt war, wieder aufgenommen. Und es besteht die Gefahr, dass er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird. Themenwechsel. Der Tagesanzeiger aus der Schweiz kommentiert die Einigung der Unionsparteien auf Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl 2025. Der CDU ist es unter seiner Führung bisher nicht schlecht ergangen. Merz hat die Union wieder auf über 30% geführt. Auch seine Hoffnung auf das Kanzleramt ist realistisch. Derzeit kann man sich schlecht vorstellen, wie die Union bei der Bundestagswahl in einem Jahr nicht stärkste Kraft werden sollte. Merz ist ein energischer Redner, ein führungsstarker Parteimanager und ein politischer Taktierer, der die Regierung von SPD-Kanzler Scholz regelmäßig vor sich hertreibt. Er hat aber auch bedenkliche Schwächen. So fehlt es ihm an jeglicher Regierungserfahrung und er neigt zu verbalen Ausfällen. In vielem ist er ein Politiker vom Ende des letzten Jahrhunderts geblieben. Und er soll Deutschland in die Zukunft führen? Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.